Guten Abend, wir fahren jetzt weiter in Johannes 15 ab Vers 25. Wir haben gesehen, in Johannes 15 ab Vers 18, da spricht der Herr Jesus über den Feind, die Welt. Und wir haben gesehen, das spiegelt sich mit Kapitel 13, 14, wo der Herr Jesus auch im zweiten Teil eben spricht über den Feind, und das ist Judas. Vers 25, aber damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Der Jesus hat in den Versen davor über den Hass der Welt, den er erlebt hat, gesprochen und bestätigt das mit dem Alten Testament. Es war prophetisch vorausgesagt. Und zwar können wir aufschlagen Psalm 35, Vers 19. Das ist einer der vielen messianischen Psalmen. Messianisch bedeutet ein Psalm, der prophetisch auf den Messias, den Erlöser, hinweist. 35, Vers 19. Lass sich nicht über mich freuen, die mir ohne Grund Feind sind. Nicht zwinkern mit den Augen, die mich ohne Ursache hassen. Und dann ebenso in Psalm 69. Vers 5. Und auch dieser Psalm ist ein Psalm, der noch weiter im Neuen Testament zitiert wird und ausdrücklich auf den Herrn Jesus, den Messias, bezogen wird. Und da lese ich Vers 5. Mehr als die Haare meines Hauptes sind der, die ohne Ursache mich hassen. Mächtig sind meine Vertilger, die ohne Grund mir Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, muss ich dann erstatten. Und schließlich auch noch Psalm 109, Vers 5. Auch dieser Psalm wird zum Beispiel in Apostelgeschichte 1 von Petrus zitiert und dort ausgewiesen als ein prophetischer Psalm auf den Herrn Jesus hin, wo übrigens auch Judas vorausgesagt ist, in diesem Psalm gesagt wird, dass er sein Amt abgeben muss, ein anderer soll es empfangen. Und das hat sich dann so erfüllt, dass Matthias eben Ersatz wurde für den gefallenen Judas. Nun, in Psalm 109, Vers 5, ich lese schon Vers 4, für meine Liebe feindeten sie mich an, ich aber bin stets im Gebet. Und sie haben mir Böses für Gutes erwiesen und Hass für meine Liebe. Übrigens, ein Hinweis noch, ich aber bin stets im Gebet. In der Elberfelder, in der alten und in der CSV-Revision, ist stets im kleiner gedruckt. Um auszudrücken, im Hebräischen steht das nicht. Man hat das einfach beim Übersetzen eingefügt, damit es deutsch verständlich ist. Aber so, dass man eben sofort merken kann, wörtlich steht da, ich aber bin Gebet. Das heißt also, das ganze Leben des Herrn Jesus war eine ständige Verbindung mit dem Vater. Und wenn im Neuen Testament gesagt wird, auch zu den Gläubigen, wir sollen alle Zeit beten, dann ist das nicht gemeint, dass wir während der Arbeit ständig am Beten sind, in der Art, dass wir uns gar nicht konzentrieren können auf die Arbeit. Aber ich mag mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren hat sich das Internet ein bisschen geändert. Ich musste lange immer jedes Mal, wenn ich etwas verschicken musste, wieder neu einwählen und dann macht es und dann kommt die Verbindung und so, ja. Und dann Jahre später plötzlich hieß es, es gibt Standleitungen. Man ist den ganzen Tag online und man muss dann nicht wieder neu einwählen. Sobald man etwas zwischendurch in der Arbeit verschicken muss, kann man und verschicken, es ist weg. Fantastisch. Aber das hat mir geholfen, zu sehen, was eine ständige Beziehung ist mit Gott im Gebet. Das ist eine Online-Verbindung. Und dass man eben so wie zum Beispiel auch Nehemia, der immer wieder in seinem Buch Stoßgebete einfügt. Ja, in der Situation, ein Stoßgebet. Warum? Weil er immer online war. Und das vollkommene Beispiel ist natürlich der Herr Jesus. Er sagt, ich aber bin Gebet. Das würden wir ja nicht wagen, so zu sagen. Und eben auch hier, Böses für Gutes, Hass für meine Liebe. Übrigens, in dem Zusammenhang ist auch die Frage aufgekommen, ja, wie ist das eigentlich zu verstehen mit Judas, wenn er da in Psalm 109 vorausgesagt wird, dass ein anderer sein Amt empfangen wird, und nämlich in Vers 8, seine Tage seien wenige. Sein Amt empfange ein anderer. Und Petrus erklärt in Apostelgeschichte 1,20, das ist Judas, der durch Selbstmord seinem Leben viel zu früh ein Ende gesetzt hatte und dann das Amt Matthias abgeben musste. Und da wurde die Frage gestellt, ja, wie ist das? Und auch im Psalm 41, der mein Brot genommen hat, hat seine Verse gegen mich erhoben, oder Psalm 55, wo der Jesus sagt, ein Freund, der sich gegen ihn gewendet hat, mit dem er vertraut den Umgang hatte, ins Haus Gottes ging mit der Menge, ja, dann konnte ja Judas gar nicht anders, als diesen schrecklichen Verrat zu tun. Also irgendwie hat Gott ihn zuvor bestimmt, dass er das tun muss und dann ewig verloren geht. Aber so ist Gott nicht. Gott ist nicht ein Gott, der nur einem Teil der Menschheit die Möglichkeit gibt, gerettet zu werden. Das ist im grundsätzlichen Widerspruch zu Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Aber natürlich, jeder Einzelne muss sich dann bekehren, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber Gott bietet das allen an. Und so war ein Judas nicht zuvor bestimmt, um verloren zu gehen. Aber die Bibel spricht eben nicht nur über den Ratschluss, den Gott zuvor bestimmt hat, sondern auch über seine Vorkenntnis. Und die wird genannt Prognosis. Und zwar im Zusammenhang mit der Kreuzigung haben wir gerade beides beieinander. Apostelgeschichte 1. In der Predigt von Petrus. Und zwar Apostelgeschichte 2 an Pfingsten. In der Pfingstpredigt von Petrus sagt er, Vers 22, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, ein Mann von Gott, vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Da haben wir beides, bestimmter Ratschluss und Vorkenntnis Gottes. Der bestimmte Ratschluss war, Gott hat absolut festgelegt, es wird Erlösung geben für eine gefallene Menschheit, für alle, die umkehren, durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus und durch sein Opfer. Das war fest. Aber wie das genau gehen würde und dass genau diese Führer damals den Herrn ablehnen würden, und ihn den Römern überliefern würden Und Pilatus würde das dann auch ausführen und so weiter. Das hat Gott im Voraus gewusst. Vorkenntnis Gottes ist Prognosis Gottes. Und wir haben ja in diesen Tagen über diese Stelle schon gesprochen, nicht wahr? Ich habe erklärt, das ist das gleiche Wort im Prinzip wie bei der Wetterprognose. Und da wird nicht festgelegt, ob es morgen nochmals schneit, sondern das wird zuvor erkannt. Aber die Tatsache, wie das Wetter morgen ist, hängt nicht mit dem Erkennen zusammen, sondern ist völlig unabhängig. Und so ist das auch. Gott wusste, dass Judas die Gnade, die ihm so lange angeboten werden würde, schließlich schmählich verwerfen würde und seine Verse gegen den Herrn Jesus erheben würde. Und er hat das also in eigener Verantwortung gemacht. Gott hat es vorausgesehen, aber nicht bestimmt, dass er das machen muss. Und darum ist er verantwortlich. Das bringt dann eben die Verantwortung des Menschen und das souveräne Handeln Gottes bringt das zusammen. Es wird immer wieder behauptet, das kann man nicht zusammenbringen, ist unmöglich. Warum? Das kann man nicht. Ja, wo steht das in der Bibel, dass man das nicht kann? Ja, man kann das nicht. Ja, aber wo steht's? Da kommt keine Stelle. Natürlich bringt man es logisch zusammen. Und zwar, weil die Bibel eben das erklärt, das ist nicht dasselbe. Der bestimmte Ratschluss und dann die Vorkenntnis Gottes. Und nach dieser Vorkenntnis habt ihr, sagt Petrus, durch die Hand von Gesetzlosen ihn ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Und jetzt eine gute Nachricht. Petrus predigt an die Volksmenge und macht sie verantwortlich. Und auch die Volksmenge, die vor Pilatus geschrien hat, er werde gekreuzigt. Und er macht klar, wenn sie fragen, was sollen wir tun? Dann sagt er in Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen mitten durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Was macht jemand, der sich so verschuldet hat? Ja, dann heißt es, Petrus aber spricht zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Tut Buße bedeutet, innerlich zusammenbrechen vor Gott, tiefe Reue empfinden, die Schuld Gott bekennen und davon umkehren. Das ist alles in dem Wort Buße tun enthalten. Und da wird gezeigt, die sind nicht automatisch verloren gegangen. Sogar die, die ihn gekreuzigt haben. Warum? Weil der Herr Jesus ja gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat ja gerade damit die Grundlage gelegt, dass alle, die später darüber Buße tun würden, dass sie noch gerettet werden könnten. Und bei Judas sehen wir, er kam nicht mehr zurück. Und wäre er zum Herrn Jesus gekommen nachher, dann wäre er aufgenommen worden. Aber er kam nicht. Er ging zu den Priestern. Ja, viele gehen zum Priester und bekennen den Priestern die Sünden. Nein, wir müssen zu Gott gehen und die Sünden bekennen und die Vergebung in Anspruch nehmen. Und das macht also Judas nicht einfach zu einer Schicksalsfigur. Eben die Verantwortung des Menschen ist da. Und jetzt noch etwas Wichtiges. In all diesen prophetischen Stellen im Alten Testament wird nirgends gesagt, Judas, der Sohn Simons, der Iskariot. Ja? Sondern wird gesagt, einer wird es tun, ein Freund. In dem Sinn war das nicht mal mit Namen festgelegt, aber es war vorausgesagt, es wird so kommen. Und Judas hat das in eigener Verantwortung getan. Ja, ich hoffe, dass das hilft, dieses schwierige Thema noch ein bisschen besser zu verstehen und auch zu verstehen, wie Gott handelt und wie Gott ist. Gott ist nicht tyrannisch. Er ist wirklich ein Gott der Liebe und er ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Ja, das war also Johannes 15, 25. Beleg durch das prophetische Wort. Und wir haben gesehen, die Parallele war, Judas wurde auch mit einem prophetischen Bibelwort in Johannes 13, 18 alttestamentlich belegt. Und hier die Welt, also die Feinde des Herrn, die ihn ans Kreuz gebracht haben, auch die sind prophetisch belegt. Gott hat alles im Voraus gewusst und darum hat er das in seiner Vorkenntnis den Propheten aufgetragen, es aufzuschreiben. Und weiter, Vers 26 nochmals. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Das ist eine wunderbare Aussage. Der Jesus spricht ja hier ganz persönlich zu den Jüngern und gibt Vorsorge für sie, dass sie diese Zeit, wenn er in den Himmel zurückkehrt und abwesend sein wird von der Erde, dass sie durch diese Welt hindurchkommen. Aber der Herr hat immer noch diese Liebe zur Welt. Diese Liebe Gottes von Johannes 3,16 ist immer noch aktuell. Und darum sagt der Herr Jesus, und wenn dann der Heilige Geist kommt, er wird das Zeugnis der frohen Botschaft des gestorbenen und auferstandenen Messias, der das Problem unserer Sünde lösen sollte, das wird er ausbreiten in dieser Welt. In dieser Welt, die den Herrn hasst und auch die Gläubigen hasst. Aber es gibt die Möglichkeit für all die, die umkehren. Und das haben wir ja schon gesehen, diese zwei Gruppen, Vers 20, erinnert euch an das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Das sind die aus der Welt, die umkehren. Und so gibt es ein Zeugnis für alle. Und dann sagt der Herr, aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Die 11 Apostel haben alles miterlebt von der Zeit der Taufe von Johannes, ganz am Anfang der drei öffentlichen Wirkungsjahre und dann eben hin bis zu dieser Nacht und dann auch die Kreuzigung, die Auferstehung, die Himmelfahrt und Pfingsten. Und darum sollten sie, weil sie von Anfang an bei dem Herrn Jesus waren, sollten sie ganz speziell zeugen. Und das hat sich, wie ich das schon angetönt habe, niedergeschlagen durch die Abfassung der Apostelgeschichte. Da wird das Zeugnis der Apostel beschrieben in den ersten drei Jahrzehnten von 32 bis 62 nach Christus. Aber das Interessante ist, diese Kirchengeschichte, diese inspirierte Kirchengeschichte, die Apostelgeschichte, die zeigt also, wie das Evangelium ausgebreitet wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes. Denn das ist der Ausgangspunkt. In Kapitel 1, Vers 8 sagt der Herr Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Ein 4-Punkte-Programm für die ganze Welt. In Kapitel 2 kommt der Heilige Geist, er wird ausgegossen an Pfingsten, er kommt auf die Gläubigen. Und dann sehen wir ab Kapitel 2, 3, 4 und bis 28, wie sich das Evangelium ausbreitet in der Welt, und es kommt in Kapitel 28 bis nach Rom. Aus Asien nach Europa. Und jetzt ist es so schön, könnte man sagen, ja gut, das war das Zeugnis der Apostelgeschichte. Aber die Apostelgeschichte ist ein Buch, das einen offenen Schluss hat. Können wir das kurz nachschauen? In Apostelgeschichte 28, 30 heißt es, er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus. Es geht um Paulus als Gefangener in Rom. Er muss warten auf den Prozess, der innerhalb von zwei Jahren stattfinden muss, sobald die Ankläger vor Gericht erscheinen. Er aber blieb 2 ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, und predigte das Reich Gottes und lehrte mit aller Freimütigkeit die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, ungehindert. Jetzt muss man sich wieder mal zurückversetzen, als man die Apostelgeschichte zum ersten Mal gelesen hat. Das ist so ein spannendes Buch, nicht wahr? Und vielleicht mag man sich erinnern, als man dann in dem Kapitel war, wo Paulus sich auf den Kaiser beruft, auf das oberste Gericht, als er vor einem lokalen Gericht war. Ich berufe mich auf den Kaiser. Und dann wurde gesagt, auf den Kaiser hat er sich berufen, zum Kaiser soll er gehen. Und dann beschreibt Lukas so spannend, kapitelweise, wie der Apostel Paulus schließlich und über eine ganz dramatische Schiffsreise inklusive Schiffbruch schließlich nach Rom kam. Und man ist ja immer noch interessiert. Jetzt möchte ich aber dann wissen, wie das rauskommt, wenn er vor dem Supreme Court des Römischen Reiches, vor dem höchsten Gerichtshof des Römischen Reiches erscheinen wird. Und dann sehen wir hier, er war 2 Jahre in einem gemieteten Haus und er musste eben warten, bis die Ankläger kamen, führende Priester und Älteste aus Jerusalem. Und die kamen nicht. Die sparten sich die Romreise. Und es gab ein römisches Gesetz, das sagt, wenn innerhalb von 2 ganzen Jahren die Ankläger nicht kommen, dann wird man freigesprochen. Ja, darum ist es so interessant, dass Lukas hier schreibt, er blieb 2 ganze Jahre und nutzte diese Zeit, um in Rom das Wort Gottes zu verbreiten. Er war gefangen, aber das Wort Gottes war nicht gebunden. Und das letzte Wort, ich habe es bewusst am Schluss gelesen, ist im griechischen Text Akolytos, das heißt ungehindert. Aber der Schluss ist offen. Man erfährt nicht, wie es herausgekommen ist. Warum? Also man liest hier nicht, man kann das aus anderen Stellen erkennen. Paulus wurde freigelassen und reiste wieder für eine Zeit herum, wurde erst später wieder verhaftet und kam dann in die Todeszelle, aus der er dann den 2. Timotheusbrief schrieb. Aber es ist so, dass die Frage nicht beantwortet wird. Warum? Um uns zu zeigen, diese 3 ersten Jahrzehnte, das war das Zeugnis der Apostel und auch der, die durch sie zum Glauben gekommen waren. Aber das ist nicht im Jahr 62 zu Ende. Das geht weiter. Und wir stehen gewissermaßen nach all den Jahrhunderten immer noch in den gleichen Fußstapfen dieser ersten Zeugen. Und zwar durch denselben Geist, der in uns wohnt und uns Kraft gibt, um zu zeugen. Ja, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause. Dann kann man nämlich auch Ping-Pong spielen unten. Oh, es tut mir leid. Also ich komme manchmal doch ein bisschen durcheinander. Ja, dann machen wir noch 5 Minuten und dann eine Viertelstunde. Ist das gut? Und morgen geht's Ping-Pong.